Guten Morgen miteinander. Und der Stefan Kim zu mir mal gesagt hat, machen wir einen Kanzeltausch. Habe ich gesagt, sofort. Ich komme gerne mal hier in den Gottesdienst. Ich war schon mehrmals in diesen Gebäuden, an Sitzungen mehr in diesem Bereich da. Und einmal an einem Samstagmorgen, letztes Jahr, vielleicht mögen sich einige noch an mein Gesicht noch erinnern. Und ich habe auch einige bekannte Gesichter, die ich jetzt gesehen habe. Es war ein Tag mit dem Thomas Harry, wo wir einander vielleicht schon mal gesehen haben. Und einige kennen vielleicht wenigstens vom Namen her mich, vielleicht meinen Bruder, wer ein bisschen Politik im Kanton Zürich verfolgt, im Kantonsrat, der Michael, das ist also mein lieblicher Bruder. Und ich bin aufgewachsen im Appenzellerland, vielleicht ein paar Sätze noch zu mir, also nicht im Moment denken, was ist denn das für eine da, und gar nicht mehr hören können wegen der Predigt. Ich bin ursprünglich aufgewachsen im Appenzellerland in einer grossen Familie. Und ich hatte das Privileg, ich hatte Eltern, die wirklich eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus hatten. Und die auch gelebt haben im Alltag. Sie sind geschäftlich, kommen aus einem Geschäftshaushalt. Und ich selber war ein sehr rebellisch, vor allem in den Teenagerjahren. Ich mag mich erinnern, meine Mutter hat mir mal mit Tränen zu mir gesagt, wo ein Lehrer wieder einmal reklamiert hat. Sie hat kaum mehr zum Aushalten mit mir. Matthias, wenn du nicht einmal gründlich umkehrst, dann läuft sie deinem Leben mal ganz schief. Das hat mich dann überhaupt nicht interessiert. Und die Liebe von Jesus hat so an mir gewirkt, dass ich mit 15, aus heutiger Sicht muss ich sagen, viel spät, mit 15 habe ich dann dürfen, den Ruf nehmen und kapitulieren vor dem Jesus. Und das Interessante ist, an diesem Tag ist gerade auch die Pubertät, die intensive Pubertät, gerade mit einem Schlag fertig gewesen. Mit 15. Ich bin seit über 20 Jahren Pastor. Seit 4 Jahren sind wir mit der Familie in Thaingen. Wir haben, meine Frau und ich, 5 Kinder im spannenden Alter von 12 bis 22. Das fließt dann immer wieder auch in die Predigt ein. Aber jetzt zum Thema Kleider machen Leute. Ich glaube, das passt ja auch gut zu der Jahreszeit, wo wir drin sind. Und wir hoffen, dass jetzt der Frühling gleich noch definitiv kommt und noch auch der Sommer. Und da muss man ja darüber nachdenken, ja, was legen wir denn für Kleider an, dem Sommer? Auch die unter uns, die nicht gern sich mit Kleider anlegen beschäftigen, die sagen vielleicht, ja, da schauen dann mal die Frau. Auch wir, ich gehöre auch zu denen, auch wir müssen uns mit dem Kleider anlegen beschäftigen in Bezug auf den Sommer. Weil wir können ja nicht den ganzen Sommer die Winterkleider anhaben. Da haben wir ja viel zu warm. Und ich möchte zum Thema Kleider machen, Leute, gerne jetzt einen Bibeltext lesen, den man gerne an Trauungen bringt. Ich habe selber auch mehrmals an Trauungen über den Text predigt. Aber der Text passt nicht nur für eine junge Paar, die die Idee startet, sondern in diesem Text finden wir grundlegende und hilfreiche Prinzipien fürs Zusammenleben, ganz allgemein im Alltag. Fürs Zusammenleben, sei es in der Gemeinde, sei es in der Ehe und vor allem auch in der Familie. Und was mich dabei immer wieder neu freut, ist das, dass Gottes Wort nicht einem erträumten Idealbild von uns Menschen anhängen tut, das es gar nicht gibt, das nicht realistisch ist. Sondern was mich immer wieder freut an Gottes Wort und auch an diesem Text, Gottes Wort redet in unser Leben rein, in unser Miteinander rein. So wie es eben ist, mit all seinen Klippen, mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Anfechtungen. Und darum ist Gottes Wort so eine grosse Hilfe, immer wieder neu für unser Leben. Und gerade auch das Leben in der Familie ist voller Spannungsfelder, ist voller Herausforderungen. Wir erleben das auch live, denn alle 5 Kinder sind noch daheim. Und der Grund, warum sie noch daheim sind, ist ganz einfach, weil sie noch ein bisschen angewiesen sind auf das Portemonnaie vom Papa. Die älteste Tochter hat gesagt, Papa, ich wäre schon lange ausgezogen, wenn ich nicht noch von dir ein bisschen abhängig wäre. Erleben wir immer wieder Spannungsfelder in der Familie. Und darum hat der alte Churchill schon mal gesagt, der englische Premierminister, es ist leichter, hat er gesagt, eine ganze Nation zu regieren, als 4 Kinder erziehen. Und darum sind wir so froh, dass wir in der Bibel so ganz praktische Grundprinzipien finden für das Zusammenleben im Alltag. Und so möchte ich gerne jetzt mit Ihnen den Text lesen, wie er angegeben ist, aus Kolosser 3, ab Vers 12. Ich lese es aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wer will, darf gern mitlesen. Kolosser 3, ab Vers 12, was heißt: Ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Und will, dass es so ist, heißt es wieder: Darum kleidet euch nun in herzliches Erbarmen, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit. Kleidet euch in Rücksichtnahme und Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und jetzt kommt eine Passage, die man eben gerne Trauungen besonders hervorhebt. Ich werde das heute jetzt ein bisschen weglassen, aus Zeitgründen, aber gleich lesen. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Im Gegensatz zu unserer deutschen Bibelübersetzung, die ich jetzt gerade gelesen habe, ist im Griechischen eine andere Satzstellung. Im Griechischen steht nämlich ganz am Anfang von dem Text steht eine ganz simple Aufforderung, nämlich die Aufforderung: Legt Kleider an. Legt jetzt Kleider an. Und das ist ja etwas, man schon gehört vom Taro und etwas vom Ersten, was wir jeden Tag tun. Etwas ganz Alltägliches: Kleider anlegen. Und ich kenne sie die meisten nicht, aber etwas weiss ich, dass wir alle das heute Morgen mindestens schon einmal gemacht haben. Das sieht man. Vielleicht gibt es solche, die haben schon dreimal Kleider gewechselt heute Morgen. Ich habe noch joggen und weiss ich was schon erledigt. Also das Kleider anlegen, das ist etwas völlig Alltägliches und trotzdem kann das Alltägliche manchmal ein Problem sein. Nämlich, wenn man vor einem offenen Kleiderschrank steht und hineinschaut und einfach nicht weiss, was soll ich heute anlegen? Was passt zur Arbeit? Was passt zum Wetter? Und irgendwo sollte es ja Ton in Ton auch noch ein bisschen zusammenpassen. Ich habe Freunde, die sind schon ein bisschen gemein gewesen zu mir. Nachdem ich geheiratet habe, haben die mich immer ein bisschen aufgezogen und haben gesagt: Matthias, bevor du geheiratet bist, wie du manchmal angelegt warst, also farblich, das hat einem richtig wehgetan, das hat so nicht gepasst. Ich habe das manchmal so gemein gefunden, und haben es nicht vorher gesagt, dann hätte ich es ja ändern können. Wenn ich es ja nicht merke, muss man es ja sagen. Also das Kleider anlegen kann manchmal ein Problem sein. Dann steht man also vor einem Kleiderschrank und hat sich endlich entschieden für ein Kleidungsstück, das man heute wieder anlegen will. Und wo ist das jetzt? Das, wo man denkt, das will ich jetzt anlegen. Es ist in der Wäsche, genau. Also in unserem Familienalltag früher noch ein bisschen mehr als heute, haben wir das immer wieder gehört, am Morgen eine Aufregung: Mami, wo ist mein grüne Tisch, das ich anlegen will? Warum hast du das nicht gewaschen? Oder noch nicht gewaschen? Und die Mami sagt: Ja, wen hast du es denn in die Wäsche gegeben? Ja, gestern Abend. Am 10. Machen wir etwas. Es ist gar nicht immer so einfach mit dieser Kleideranlegerei. Und trotzdem, die richtigen Kleider anlegen ist nicht ganz unwichtig. Und darum hat ja der Gottfried Keller, von dem stammt ja der Satz von unserem Thema, gesagt: Kleider machen Leute. Ja, stimmt das? Ich würde mal sagen, ja und nein. Es stimmt nicht immer. Weil hinter den schönsten und den saubersten Kleidern kann man sehr viel verstecken. Ihr seht ja heute Morgen, ich habe extra ein neues, sauberes Hemd heute Morgen angelegt. Und erst bevor ich gegangen bin, habe ich es übrigens angelegt, dass es nicht schon verknittert ist beim Morgenessen und was man sonst noch vorher macht. Ein neues, sauberes Kleid. Aber ihr alle wisst nicht, wenn ich das letzte Mal duscht habe. Man kann sich hinter einem sauberen Kleid, der grösste Säunickel, kann sich verstecken. Man kann ja noch ein bisschen Deodorant tun und noch ein bisschen pudern und noch ein bisschen spritzen. Und dann merkt man das lang nicht. Warum Kleider machen Leute, stimmt nicht immer.
Aber ich möchte mal sagen, im Geistlichen, in Bezug auf unseren Text, da stimmt's. Und darum ganz am Anfang von dem Text die simple Aufforderung vom Apostel Paulus: Leget Kleider an. Und gleichzeitig, wie gerade am Anfang von dem Text, auch ein wunderbares neutestamentliches Prinzip deutlich. Denn Jesus tut uns nie auffordern, Kleider anzulegen, die nicht er vorher zur Verfügung gestellt hat. Jesus tut es im Bild aus nie auffordern, Kleider anzulegen, die im Bildausdruck noch in der Wäsche sind. Sondern Jesus tut uns nur auffordern, die Kleider anzulegen, die er uns vorher oder gleichzeitig parat gelegt hat. Das kennen wir vielleicht auch aus dem Familienalltag. Vor allem bei den Buben ist das so. Samstagmorgen. Und der Sohnemann springt noch im Bischi umeinander bis um 11 Uhr, vielleicht am Morgen, bis irgendwann der Mutter den Deckel lupft und sie sagt, jetzt leg mal Kleider an. Und was sagt der Sohnemann? Der Mädchen passiert das weniger, aber bei den Buben. Welli? Ja, kenne ich. Und was sagt die Mami? Leg doch Kleider an, die ich da schon lange parat gelegt habe im Zimmer auf dem Stuhl. Er ist schon 11 Mal vorbeigerannt. Und sagt, ja, kenne ich. Und manchmal geht es uns im Bild ausgedrückt auch als Christen ganz ähnlich. Und ich möchte es mal theologisch zusammenfassen. Was wir in diesem Text schön sehen, zuerst kommt im Neuen Testament, das ist wie ein Grundprinzip, immer der Indikativ. Da wird uns gesagt, was uns in Christus geschenkt wird. Da werden uns die Kleider hergelegt, die wir dürfen und sollen anlegen. Und erst nachher kommen die Imperative. Ich finde das so etwas Schönes. Wir werden im Neuen Testament nie überfordern. Zuerst kommt immer der Indikativ und erst nachher kommt der Imperativ. Und so ist es auch in diesem Text. Zuerst werden Kleider bereitgelegt. Zuerst kommt der Indikativ. Der erste Indikativ in diesem Text lautet: Ihr seid von Gott erwählt. Ihr seid von Gott erwählt. Dass wir das sind, von Gott Erwählte, das verdanken wir allein Jesus. Da haben wir gar nichts beitragen. Zu dieser wunderbaren Tatsache, zu diesem Indikativ: Ihr seid von Gott geliebt. Und Jesus sagt darum nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Darum, ich sage es nochmal, dass wir von Gott erwählt sind, das verdanken wir allein ihm. Aber gleichzeitig ist die Erwählung von Seite Gottes nie ein Zwangsgeschehen. Wie zum Beispiel im Islam. Da gibt es ja auch eine Erwählungsgeschichte von Mohammed. Und die Erwählungsgeschichte von Mohammed lautet nach der Überlieferung, dass der Engel Gabriel anscheinend den Mohammed gezwungen hat, den Islam zu gründen. Er hat ihn sogar gewürgt. Das heisst, in der Erwählungsgeschichte von Mohammed, dass er fast keine Luft mehr bekommen hat. Mit einem Tuch gewürgt worden, gezwungen worden ist, den Islam zu gründen. Das finden wir nie in der ganzen Heiligen Schrift. Der Erwählung Gottes ist nie ein Zwangsgeschehen, sondern vollzieht sich nur bei dem, wo sich von Jesus hat ergreifen lassen, wo sich von Jesus hat an die Hand nehmen. Und wohl uns, wenn wir uns einmal von dem Jesus dürfen ergreifen lassen. Wohl uns, wenn er uns einmal an die Hand nehmen konnte und wir an der Einladung in die Nachfolge Jesu Folge geleistet haben. Und wenn wir vielleicht auch über unser Leben nachdenken, müssen wir sagen, wie viel Geduld hat Jesus mit uns, auch in dieser Erwählung. Denke an einen Mann in unserer Gemeinde, ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat dann nicht nur er, sondern auch all seine Geschwister, die noch gehabt, einem Glauben so richtig den Rücken zugekehrt. Jahrzehntelang. Über die Pensionierung raus, nichts wollen wissen vom christlichen Glauben. Und Jesus hat mit Geduld ihn nach der Pensionierung wieder gerufen und gesagt, ich habe dich erwählt.
Und er hat sein Herz aufgemacht und dieser Erwählung Folge geleistet. Er ist einer der, wie soll ich sagen, vitalsten Gemeindeglieder, die wir haben. Er sagt immer wieder, Matthias, ich habe so viel verpasst in meinem Leben. Ich muss noch nachholen. Und ich bin im gleichen Hauskreis wie er. Ich glaube, er sagt es fast jedes Mal. Oder sogar jedes Mal kommt irgendwann von innen mal der Satz, ich habe mehr Gnade erlebt als ihr alle zusammen. Wie geduldig war Jesus, wie wir in seine Hand eingeschlagen haben. Und das festgemacht haben, auch von unserer Seite. Ihr seid von Gott erwählt. Das ist der erste Indikativ. Die Kleider liegen bereit. Jetzt kommt der zweite Indikativ. Da steht, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Auch da liegt der Schwerpunkt wieder auf Gottes Tun. Durch Jesus und was er da hat am Kreuz, und das dürfen wir heute ja auch wieder feiern beim Abendmahl, sind wir Heilige. Das klingt ja fast ein bisschen komisch. Wir wollen ja nicht so überheblich wirken. Wir sind doch nicht heilig. Und trotzdem, es gilt. Wir dürfen zum heiligen Volk gehören. Das heisst, rein sein von Gott, frei sein von aller Schuld vor ihm. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Und damit inne gehört oder das beinhaltet zugleich auch eine Zweckbestimmung. Zum heiligen Volk gehören. Das ist nicht nur ein Titel, das ist eine Zweckbestimmung. Das heisst nämlich, in dem Moment, wo wir dürfen Christen werden, haben wir gleichzeitig sind wir ausgesondert, das heisst ja heilig, heisst ausgesondert zu einem bestimmten Zweck. Ich möchte das mit einem ganz einfachen Beispiel vergleichen. Ich habe hier eine Trinkflasche. Das habe ich schon verraten, jetzt anders sollen sagen. Die hat einen bestimmten Zweck, die ist zu einem bestimmten Zweck gemacht worden, nämlich, dass man trinkbare Flüssigkeit reintut, womöglich ein Zünser ist gesünder, aber man kann auch anders reintun, und dass Menschen aus dieser Flasche trinken. Das ist Bestimmung. Zudem ist diese Flasche geheiligt. Natürlich kann man auch anders machen mit dieser Flasche. Man kann zum Beispiel Schwefelsäure abfüllen in diese Flasche. Ich habe einen Nachbarn, der Chemiker ist. Da hat man mal ein bisschen Schwefelsäure gebraucht, auf ein Wässerchen auszugleichen mit dem pH-Wert. Da hat gesagt, ja, nicht in so eine Flasche rein tun. Warum nicht? Es sind heilige Flaschen und ist gefährlich, weil sie ja gleich aussieht wie Wasser. Man kann in so eine Flasche natürlich auch Motorenöl rein tun, natürlich, aber sie wird dann entheiligt, weil sie ist geschaffen worden, geheiligt, ausschließlich, dass man trinkbare Flüssigkeit reintut und Menschen daraus trinken können. Und so ist es auch in unserem Leben. Ihr gehört zum heiligen Volk, das ist gleichzeitig auch eine Zweckbestimmung. Ja, zu was sind wir denn geheiligt? Es ist ganz einfach. Wir sind geheiligt, um als vielleicht Schlosser, Lehrling Jesus zu dienen. Oder als Kaufmann Jesus zu dienen. Oder als Grosseltern Jesus zu dienen. Oder als Mütter Jesus zu dienen. In einer Woche ist ja Muttertag. Vielleicht ein bisschen eine Vorschau schon. Das ist etwas, was mich immer wieder bewegt, wenn man die Bibel liest. Die Bibel kennt durchgängig eine hohe Wertschätzung von Muttersein. In unserer Gesellschaft ist nicht unbedingt der Fall. Aber die Bibel kennt, sage es nochmal, eine hohe Wertschätzung von Muttersein. Oder man könnte es anders sagen, Mütter gehören zum engsten Mitarbeiterstab Gottes. Und darum lässt er das als Mutter wieder einmal neu gesagt sein, als Ermutigung. In allem Stress, in allem Druck. Manchmal vielleicht, wenn man sich auch als Versager fühlt oder in Situationen, wo man manchmal denkt, was hat denn unsere Erziehung überhaupt bewirkt? Habe ich manchmal auch schon Momente gehabt und ich denke, hey Mann, haben wir echt gemacht, all die Jahre? Ist das Resultat? Lass uns heute Morgen als Vorschau schon für den Muttertag wieder neu ermutigend gesagt sein, du gehörst zum engsten Mitarbeiterzirkel Gottes als Mutter, natürlich auch als Vater. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Und es kommt ein weiterer Indikativ. Und der Herr lautet ganz einfach, ihr seid von Gott geliebt. Das kann man so schnell sagen.
Aber ich glaube, das ist das Grossartigste, was über uns Menschen gesagt werden kann. Was es überhaupt gibt, was uns zugesprochen werden kann. Ich bin nicht nur von einem Mann oder von einer Frau geliebt. Auch das ist wertvoll, äußerst wertvoll. Aber ihr seid von Gott geliebt. Kürzlich hat mir ein Mann gesagt, ein älterer Herr hat mir gesagt, 70 Jahre lang in meinem Leben habe ich tun und gemacht, dass ich Anerkennung bekomme von anderen Menschen. Dass ich von anderen Menschen geliebt werde. Ich hatte einen Stress und bin immer wieder enttäuscht worden. Mehr als einmal ist seine Ehe in Bruch gegangen. Und jetzt mit 70 höre ich das erste Mal, du bist von Gott geliebt. Und fange das mit 70 langsam an begreifen, was das heisst. Ich glaube, das Grossartigste, was uns überhaupt zugesprochen werden kann, ihr seid von Gott geliebt. Warum? Weil Gott außer sich ist vor Liebe zu uns Menschen. Und weil Gott außer sich ist vor Liebe zu uns Menschen, ist er buchstäblich aus sich selber rausgekommen und ist in Jesus Christus ganz, ganz nahe gekommen. Auch das feiern wir heute wieder. Im Abendmahl, wo wir das auch ausdrücken nach außen. Meine älteste Tochter hat mir vor ein paar Jahren mal plötzlich so unvermittelt am Tisch, sind wir in Diskussion gewesen und sagt, Papi, ich habe eine Frage. Würdest du mich immer noch gleich lieb haben, wenn ich Gott würde ganz absagen? Boah, bin schon ein bisschen erstaunt gewesen. Was soll jetzt die Frage? Und zweitens, einem Teenager kannst du nicht so billige Antworten geben. Das funktioniert nicht mehr in einem gewissen Alter. Du hast schon ein bisschen gehirnt. Würdest du mich immer noch gleich lieb haben, wenn ich Gott total würde absagen? Und hat dann gesagt, Eliane, ich glaube, es wäre für mich ganz, ganz hart. Es würde mir unglaublich wehtun. Aber ich glaube, ich hätte dich immer noch gleich lieb. Warum? Weil du auch dann noch meine Tochter bleibst. Und so sehen wir es in diesem Text auch. Ihr seid von Gott geliebt. Das heisst, ich darf angenommen sein, geliebt sein, um der Liebe willen. Nicht, was ich tue und was ich leiste. Sondern ich darf erleben, dass Gottes Liebe mich liebenswert macht. Und das befreit ja auch von so viel Druck. Auch manchmal unter uns Christen, man kann manchmal so immer Angst sein, nicht zu genügen meinen eigenen Erwartungen, nicht zu genügen Erwartungen, die andere Menschen an mich stellen. Oder vielleicht auch nicht zu genügen an den Erwartungen, die Jesus an mich stellt. Denk an einen Mann in unserer Gemeinde, seit Jahren gläubig. Eher so ein bisschen am Rand, im Gottesdienst gekommen, hineingesessen, meistens schnell wieder abgehauen. Und am Montag läutet er mir an und sagt, Matthias, kann ich mit dir reden? Ich habe etwas erlebt, das muss ich einfach mit dir teilen. Wann kann ich kommen? Ja, ich gesagt, ja, wann hast du Zeit am Abend? Nein, ich kann nicht schon untertags. Ich kann jederzeit weg von meiner Arbeit. Er ist ja gerade am gleichen Morgen noch gekommen. Und er abgesessen und sagte zu mir, ich glaube, ich habe Freiheit in Christus erlebt. Und dann beschreibt er mir das so, ich kurz zusammengefasst, sagt er, ich habe jahrelang darunter gelitten. Jesus hat doch so viel für mich gemacht. Und ich mache viel zu wenig für ihn. Das hat ihn sogar bis in Depressionen hineingeführt. Ich genüge nicht. Ist klar, Jesus hat so viel gemacht, aber ich sollte doch auch irgendwo genug für ihn machen. Und das hat ihn wie blockiert. Und jetzt habe ich das endlich entdeckt. Das ist ja eigentlich eine einfache Botschaft, aber der Heilige Geist hat ihm das richtig gezeigt. Ich muss nichts leisten, um geliebt zu sein, sondern ich darf jetzt aus Dankbarkeit und freiwillig Jesus dienen. Und heute ist ja so eine Einführung in der Gemeinde, man muss mal sagen, du, ein bisschen stopp, pass auf, dass du kräftemässig das noch machst, mit einem Smiley. Aus dem heraus, ihr seid von Gott geliebt. Ich bin durch Jesus und was er da hat, so 100%ig angenommen. Brutto. Ohne eigene Leistung. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Zuerst wird uns also der Indikativ betont, wer wir sind, wie wir beschenkt sind in Jesus. Oder wir können es anders sagen, Kleider werden uns hergeleitet und die heissen, wir dürfen als Auserwählte Gottes, als Heilige Gottes, als Geliebte leben, ganz unverkrampft, ganz frei, ganz natürlich. Und dann jetzt, erst im Griechischen ist es noch schöner als im Deutschen, wird es uns zeigen, dann erst kommen die Aufforderungen, dann erst kommen die Imperativ, nämlich die Kleider jetzt auch anzulegen. Und im Griechischen ist es eigentlich sehr energisch ausgedrückt, ganz entschlossen. Anlegen. Es ist jetzt unmöglich, auf all das eingehen, all die Kleider, die da jetzt noch aufgezählt werden, die möchte ich nur noch zwei aus Zeitgründen rausgreifen. Was heisst, so kleidet euch nun in herzliches Erbarmen als erstes und in Freundlichkeit. Ich nehme das jetzt ein bisschen zusammen. Ich lese es nochmal wörtlich und Sie dürfen mitlesen, wenn Sie wollen. So kleidet euch nun in Freundlichkeit gegenüber all denen, die zu mir immer und jederzeit auch freundlich sind. Ich will testen, ob man da einfach predigen kann, was man will und niemand merkt es. Einige haben es gemerkt, das ist immer gut, immer ein bisschen kritisch sein. Dass da predigt wird. Nein, das steht eben nicht. Warum steht es nicht? Wenn das so wäre, freundlich sein zu denen, die zu mir freundlich sind, müsste ja gar nicht stehen. Das machen ja auch Gottlose. Das machen wir ja automatisch. Sondern da wird die ganz andere Situation reingeredet. Und das kennen wir sicher alle auch irgendwo. Wir haben uns zum Beispiel eingesetzt für irgendjemand. Wir haben es gut gemeint. Wir haben alles gegeben. Wir haben das Beste gegeben. Und erntet dafür Undank. Oder vielleicht werden uns sogar böse Absichten unterstellt. Dabei haben wir es ja nur gut gemeint. Oder wir hören vielleicht noch schlimmer, dass über uns wegen dieser Sache, weil wir es gut gemeint haben, noch schlecht hintenrum geredet wird. Wie tut das weh? So wie es heisst im Sprichwort, Undank ist der Welt Lohn. Wer kennt das nicht? Und welches Kleidungsstück kommt uns so zuerst in den Sinn, wenn wir so Zeug erleben? Wir haben es gut gemeint. Und jetzt kommt so negatives Druck. Wird uns sogar schlecht unterstellt. Was kommt uns da so als erstes in den Sinn? Also mir kommen nicht die Sachen als erstes in den Sinn, die da jetzt stehen. Freundlichkeit und herzliches Erbarmen. Sondern mir kommt dann einmal das in den Sinn. Also wenn die sich so verhalten, dann können sie mir den Buckel abrutschen. Oder wenn die so tun, dann kann ich auch anders. Ich bin schon über 20 Jahre Pastor. Ich weiß, ich habe es nicht gezählt, wie viele Mal ich schon denke, ich hänge jetzt meinen Beruf, meinen schönen Beruf an den Nagel. Wenn das so läuft. Das ist ja das, was als erstes einem oft in den Sinn kommt. Und darum haben wir eben gerade die Aufforderung. So kleidet euch nun in, gerade in diesen Situationen, in Freundlichkeit. Darum braucht es den Imperativ. Das geht nicht automatisch. Es ist oft mit einem inneren Ringen verbunden. Und mit dem Kleid, das uns im 1. Korinther 13 noch ausführlich beschrieben wird, von der Freundlichkeit anzulegen, zu beanspruchen. 1. Korinther 13, was heisst, die Liebe ist freundlich, die Liebe lässt sich nicht erbittern, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ja, aber wie macht man das ganz praktisch? In einem Unrecht da wird. Ich möchte es mit einem Beispiel aus der Praxis veranschaulichen. Ich weiss von einem Mann, wir nehmen ihn mal Reto, er heisst anders. Der wohnt in einem Haus und dort gibt es noch einen Nebenmieter. Er ist Christ, der andere nicht. Und der Nebenmieter hat einen riesigen Spass, den Christ immer wieder zu ärgern. Er schickt zum Beispiel seine Kinder in den gleichen Keller, wo sie haben, um Sachen zu klauen. Er macht bewusst Sachen kaputt. Es werden auch Sachen einfach genommen, gebraucht, ohne zu fragen. Was passiert beim Christ jedes Mal, wenn er dem Nebenmieter begegnet? Er kann ihm einfach nicht mehr in die Augen schauen. Aber er spürt, wenn er am Boden abschaut, dass der Nicht-Christ richtig Freude hat, grinset, den fertig zu machen. Und das ist ihm irgendwie eine Not. Die Liebe ist freundlich. zieht an Freundlichkeit. Wie macht man das? Er versucht es immer wieder. Und dann kommt der Nachbar wieder und er sieht schon das Grinsen im Gesicht und er kann ihm nicht in die Augen, schaut den Boden ab. Es geht einfach nicht. Und dann kommt jemand in der Gemeinde, der sagt, du musst 1. Korinther 13 jedes Mal zitieren, wenn der Nachbar wieder begegnet. 1. Korinther 13. Und das noch mehr wirkt, musst nicht die Liebe ist einsetzen, sondern der Reto ist freundlich. Der Reto lässt sich nicht erbittern. Der Reto rechnet das Böse nicht zu und er macht es. Der Nachbar kommt wieder. Oh, der Reto ist freundlich. Der schaut wieder am Boden ab und merkt, so ist der Reto nicht. Aber er ringt, es muss etwas ändern bei mir. Und liest es nochmal, da steht ja nicht, der Reto ist freundlich und der Reto lässt sich nicht erbitten, sondern die Liebe, das heisst Agape-Liebe Gottes, nicht ich. Ich schaffe es nicht. Aber die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, die in mein Leben ausgegossen ist, die schafft es. Und wenn ihm das aufgegangen ist, begegnet ihm wieder der Nachbar und er kann ihm plötzlich in die Augen schauen. Aber jetzt hat sich beim Nachbar etwas verändert. Der schaut jetzt plötzlich am Boden ab. So zieht nun an Freundlichkeit. Kommen wir auf das Letzte, was ich herausgreifen möchte, einen zweiten Imperativ. Was heisst, so kleidet euch nun in, ertragt einander. Er tragt einander. Und vor allem dazu hat Gott auch die Familie und auch die Gemeinde eingesetzt. Ihr könnt sagen, ein Trainingscamp. Dass wir einüben können, einander zu ertragen. Wir erleben das auch live mit unserer Familie. Ich mag mich erinnern, wo die Kinder noch kleiner waren. Manchmal schon beim Morgenessen ist es losgegangen. Ich kann den anderen nicht anschauen, weil der so nervt. Und darum hat man dann einmal Banago-Büchsen aufgestellt und Cornflakes-Kisten zu einer Burg bauen, dass man den anderen nicht muss beim Morgen schon anschauen muss, weil der so nervt. Ertragt einander. Wie machen wir das? Es geht ja nicht darum, dass wir nicht sagen, jetzt müssen wir einfach in sauren Äpfel beißen und den anderen halt ertragen. Und es geht darum, wie das Wort eigentlich sagt. Ich bin da noch ein bisschen hinein gesehen. Ich sehe, dass er da nicht am Bildschirm hätte. Ich müsste noch heranschauen. Er tragt einander. Da sind ja zwei Wörter drin. Und mir hilft das immer wieder. Jesus hilft mir, den anderen zu tragen mit dem, was mich stört. Mit dem, was ich nicht ändern kann. Mit dem, was mir unsympathisch ist. Und da hilft mir immer wieder auch der Indikativ, dieses immer wieder neue Bewusstsein, dass ich selber von Jesus auserwählt bin. Dass ich selber ja von Jesus bedingungslos angenommen bin, zu 100% brutto, mit all meinen Schwächen. Wir kommen ja jetzt von der Passion her. So kleidet euch nun in ertragt einander. Ich staune immer wieder neu in der Passionsgeschichte, wie Jesus, der Jünger, Judas, 3 Jahre lang ertragen hat. Ohne, dass die anderen gemerkt haben. Obwohl er gewusst hat, was in ihm steckt. Dass Geldliebe bei ihm zoberst ist und dass er drum einmal Jesus wird verraten. Aber Jesus hat den Jünger Judas so getragen, ich sage es nochmal, ohne dass die anderen Jünger gemerkt haben. Warum wissen wir das? Der Beweis ist beim Abendmahl. Beim ersten Abendmahl sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und wie haben die Jünger reagiert? Sie haben gesagt, haha, das wissen wir schon wollen. Haben wir schon lange gemerkt, dass einer da ein komischer ist unter uns? Wir wissen schon, wer. Nein, sie haben es nicht gewusst. Sie haben es nicht gewusst. Sie haben gesagt, wer ist, bin ich's? Weil Jesus den Judas getragen hat, ohne dass die anderen gemerkt haben. Das bewegt mich immer enorm, wenn ich das lese. Jesus hat nicht geseufzt in diesen 3 Jahren und hat gesagt, ja, Liesli gesehen ist immer der Gleiche, der mir so Mühe macht. Jesus hat auch nicht geseufzt und gesagt, ja, wir müssen halt den Judas tragen, wir müssen es einfach niemandem sagen, kannst. Aber wir müssen einfach tragen. Nichts von dem. Er hat ihn getragen, ohne dass jemand anders gemerkt hat. So kleidet euch nun in ertragt einander. Das ist ein guter Hochzeitstext, ich habe schon mehr darüber predigt und manchmal habe ich schon gesagt, an Hochzeit ab heute werdet ihr beide einander noch ganz anders kennenlernen als bis jetzt. Ein erfahrener Ehemann hat einmal gesagt, man wüsste eigentlich erst nach 20 Jahren, was man eigentlich angestellt hat, am Hochzeitstag, wer man geheiratet hat. Nach 20 Jahren. Und dann sage ich natürlich, dass wir nicht die entmutigen, die sagen natürlich, ihr werdet einander sicher viel mehr schätzen lernen. Ist ja klar. Aber dann sagen wir auch das Gegenteil. Wir sagen, ihr werdet einander mit der Zeit vielleicht auch Eigenarten und Schwächen entdecken, die der andere ärgern kann, was sich manchmal so richtig aufreiben kann. Ich habe Freunde von meinen Eltern, ich sehe das heute noch, wie die Frau erzählt hat, sie so ganz einen ruhigen Mann geheiratet. Und er hat gesagt, genau das wollte ich, will. Das ist mein Trauma. Einer, der einfach nie zur Ruhe auskommt. Das habe ich mal gesehen, so eine engagierte, temperamentvolle Frau. Die haben mir so einen Gemütsmutz gewünscht und jetzt habe ich so einen. Und dann hat sie erzählt, nach 3 Jahren hätte ich manchmal ab dieser Ruhe die Wände auf können. Und jetzt, was machen wir? Wenn das vorkommt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder fangen wir am anderen an, umzudoktern. Und darum gibt es Frauen und Männer, die machen kurz nach der Hochzeit oder schon vorher starten, gerade ein Umerziehungsprogramm mit dem Partner. Warte nur, das gewöhne ich dir schon noch ab, wenn wir geheiratet sind. Das ist die eine Möglichkeit, kann man machen. Aber die Auswirkungen rede ich jetzt nicht. Oder die zweite Möglichkeit, dass man übt das Kleid immer wieder anzulegen. Er tragt einer den anderen. Das heisst, der andere grundsätzlich so annehmen, wie er ist. Ich weiss nicht, die älteren Semester haben vielleicht noch den Wilder Smith kennt. Der Professor Wilder Smith, der hat ja zusammen mit seiner Frau ein Ehebuch geschrieben. Die Kunst und die Wissenschaft der Ehe ist längstens vergriffen. In diesem Buch gibt es eine Passage, wo sie, Beate, schreibt, dass jede Frau ihren Mann mindestens 2-mal heiraten muss. Also nicht nur einmal. Einmal ist klar, beim Traualtar, dass sie Ja sagt zu dem Mann, will in das Leben gehen. Dann sagt sie, das lange nicht. Eine Frau muss nochmal Ja sagen, wenn sie nämlich definitiv in der Ehe gemerkt hat, mein Mann ist ein hoffnungsloser Fall. Dass sie dann nochmal bewusst Ja sagt zu ihm. Das ist das Geheimnis von einer glücklichen Ehe. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich glaube, es ist eine tiefe, tiefe Wahrheit drin in dieser Aussage. Eine tiefe Wahrheit. Die Wahrheit, die wir hier nämlich lesen. So kleidet euch nun in ertragt einander. Und interessant ist, in der Familie ist es so, in der Ehe ist es so, wenn wir uns angenommen fühlen, dann sind wir auch am meisten offen und bereit, uns verändern zu lassen. Wenn wir uns angenommen fühlen, dann sind wir am meisten bereit, am anderen zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat, so wie es da steht. Und so möchte ich zum Schluss das nochmal versuchen, die Gedanken ein bisschen zusammenzufassen und zu sortieren. Die richtigen Kleider in den verschiedenen Situationen von unserem Alltag immer wieder neu anzuziehen oder zu beanspruchen. Das ist ein tägliches Spannungsfeld. Ich glaube, es gibt nie einen Moment, wo man sagen kann, ja, das habe ich jetzt gelernt. Jetzt bin ich so lange Christ, das habe ich im Griff. Ich glaube, es gibt auch nie einen Moment, das kann auch tröstlich sein, wo man sagt, ja, das geht jetzt bei mir schon automatisch, ich habe das so eintrainiert. Sondern es ist eine tägliche Herausforderung. Vielleicht schon heute Nachmittag geht es los. Oder sonst wieder am Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch. Aber das Grossartige ist, wir haben das Privileg, ich sage es nochmal zum Schluss, dass Jesus für jede Situation die richtigen Kleider zum Anlegen bereits parat gelegt hat für uns. Und das soll uns ermutigen. Vielleicht hast du gedacht, Herr der Predigt, ja genau, bei mir ist es gerade schief gelaufen letzte Woche. Ich bin wieder ausgerastet, wo ich nicht soll. Oder mir den kommt der angenervt. Dass ich nur noch rumgeschumpfen habe. Lass dich nicht entmutigen. Vielleicht ist das passiert. Aber die nächste Woche oder schon heute sind schon wieder Kleider parat. Du darfst es einfach wieder probieren. Und wieder üben. Jesus hat es parat gemacht. Du darfst es beanspruchen. Das Schlimmste, was man als Christ machen könnte, dass man sagt, ja, bei mir funktioniert. Ich höre auf. Es funktioniert ja gleich nicht. Nein! auch immer versagt haben. Ich auch versagt. Und versage immer wieder einmal. Aber Kleider sind parat, so zieht nun an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. Einer ertrage den anderen. Amen. Danke für die Geduld, ich habe schon 5 Minuten überzogen. Kannst du mir vergeben, Aaron? Aber du hast gesagt, ich soll noch beten, sollen wir das streichen, oder? Gut. Dann möchte ich gerne mit Ihnen noch kurz beten. Stellen wir noch mal auf dazu. Jesus, ist so genial, wenn wir dein Evangelium, deine Briefe, dein Wort lesen, dass wir sehen, du meinst es so gut mit uns. Du überforderst uns nie. Du sagst nie, lege Kleider an, Kleider, die gar nicht rum sind. Sondern danke, dass du für jede Situation, auch in der Zukunft, die richtigen Kleider uns schon parat gelegt hast. Und hilf uns, der Heilige Geist, dass wir immer wieder erinnert werden, die Kleider auch zu beanspruchen, damit zu rechnen mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart und mit deiner Liebe. Danke, Jesus, dass du das tust. Wir trauen es dir weiterhin zu. Ich bitte dich für die ganze Gemeinde, dass du sie segnest. All ihren Aufgaben, dass sie eine grosse Ausstrahlungskraft haben, weiterhin und noch vermehrt in dieser Region. Und danke, Jesus, dass du uns jetzt auch im Abendmahl begegnen wirst. Amen.